Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, du bist wieder dabei und du hast diese Woche auch gespielt. Mal aber keine englische Woche, sondern vorgezogen wegen Ostern, oder weswegen habt ihr auch unter der Woche gespielt?
Hallo Almut, ich bin mal wieder und immer wieder da, zum jetzt glaube ich 84. Mal. Also, wenn wir alle Folgen zusammenzählen.
Ja, manchmal sehen wir uns ja auch direkt, aber diesmal sind wir wieder online verbunden.
Jetzt sind wir nur so
remote
zugeschaltet. Ja, ich habe gespielt. Was heißt so eine halbe englische Woche? Also Sonntag, Mittwoch. Und nee, das war ein Nachholspiel. Es hatte tatsächlich einen traurigen Hintergrund. Das Spiel wurde im Dezember nach 20 Minuten abgebrochen, weil der Papa eines unserer Spieler ist leider verstorben während des Spiels. Wir haben das dann erfahren.
Ach du Gott.
Und die haben dann tatsächlich, die Gegner haben sofort gesagt, wir brechen an der Stelle ab. Die haben 1-0 geführt. Jetzt ist es 2-2 ausgegangen. Die wollten auch nicht mit 1-0 Führung irgendwie starten oder ein Geschenk oder irgendwas. Es gab am Ende einen Elfmeter für die. Der war kein richtiger Handelfmeter eigentlich. Kukurea und nur umgekehrt. Also kein Hand und trotzdem. Nein, Spaß beiseite. Also die haben sehr fair uns diesen Termin jetzt gegeben, gesagt, okay, wir fangen bei 0-0 an und jetzt wurde ein 2-2. Ja.
Meine Güte, da habe ich ja direkt was aufgewühlt. Das war ja schon jetzt eine halbe Anekdote.
Ja, eine kleine nur. Also nur eine kleine. Ich bin trotzdem wie immer interessiert an deiner Geschichte, aus deinem Schwank aus deinem Leben. Schuldschwank.
Schuldschwank. Ja, also einmal Thema brechen, beiseite schieben, die englische Woche. Also es ist das Jahr 2009 und ich bin in Belarus bei der Europameisterschaft der U19 Juniorinnen.
Hieß noch Weißrussland damals, oder? Sogar.
Es hieß noch Weißrussland da, stimmt. Haben wir schön in Minsk gewohnt, war auch ein tolles Hotel, könnte auch noch viele Sachen drumherum erzählen, die da so passiert sind. Aber grundsätzlich geht es darum, dass immer die U19-EM im Jahr vorher das Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft der U20-Frauen war. Und wir als deutsche Mannschaft hatten eine Gruppe erwischt mit der Schweiz, Frankreich und dem Gastgeber. Ja, und theoretisch hatten wir uns, sagen wir mal, nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft, denn Schweiz, Frankreich und Deutschland hatten jeweils 6 Punkte nach den 3 Gruppenspielen. Wir hatten eigentlich das bessere Torverhältnis mit 11-4 gegenüber Frankreich mit 6-2 und Schweiz 7-3, weil wir alle 6 Punkte hatten. Aber da wurde diese tolle neue Regelung eingeführt, dass dann bei Punktgleichstand nur noch die Tore oder das Torverhältnis von den punktgleichen Mannschaften untereinander in den Spielen zählt.
Ah, ja, genau. Die Regel ist ja bekannt mittlerweile.
Genau, und da war es halt so ein Bruch, das war das erste Mal. Und das heißt, wir konnten in unserem abschließenden Gruppenspiel, wir haben nämlich das letzte Spiel dann gegen Weißrussland gehabt, mit unserem 9-0, was wir da rausgerissen haben, überhaupt nichts mehr retten, weil das andere Spiel für Frankreich gewonnen wurde, 2-0. Und dementsprechend waren wir dann auf dem 3. Platz und hätten uns eigentlich für die WM 2010 überhaupt nicht qualifiziert, hatten dann Glück, dass wir Gastgeber waren oder Gastgeberin, wie man auch sagen kann. Und letztendlich haben wir dann die WM 2010 als nominell nicht qualifizierte Mannschaft gewonnen. Total super.
Das wollte ich gerade sagen, 2010, da klingelt was bei dir in deiner Vita. Jetzt frage ich mich nur, Gastgeber sind eigentlich qualifiziert, aber eigentlich auch nicht? Oder stand da noch nicht fest, wer das...
Nein, es stand fest, dass man als Gastgeber und Gastgeberin auch qualifiziert ist und dass auch die Ausrichtung war schon. Aber wir hätten uns eigentlich nicht qualifiziert als Deutschland. Und das war schon ein riesengroßer Aufschrei, dass wir auch bei dieser U19-EM überhaupt nicht ins Halbfinale und nichts mit den Medaillen zu tun gehabt haben.
Ah ja, klar, es war ja kein Qualifikationsturnier.
Genau, es ist ja noch die Hochzeit des deutschen Frauenfußballs gewesen. Wo,
die jetzt wiederkommt, ne?
Hoffentlich, schauen wir mal. Aber das ist so eine Anekdote von einer WM-Qualifikation, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo wir wirklich hinterher dachten, das kann doch nicht sein, es ist eigentlich ein komplett verschenktes Spiel und es ist wurscht, ob wir jetzt 1 Tor, 3 Tore oder 9 Tore gegen Belarus, Weißrussland dann schießen, weil es nur darauf ankommt, was auf dem anderen Platz passiert.
Ja, das ist aber auch wirklich spannend, weil es war ja ein Turnier für sich, ne? Es war ja eine EM. Das heißt, es ging ja auch für euch in diesem Turnier erstmal um was. Und nachrangig.
Muss weiterkommen, wir wollten ins Halbfinale, genau.
Nachrangig gelagert war ja nur die Qualifikation für die WM, die man dann sportlich verpasst hätte, wenn man sie nicht hätte ausrichten dürfen 2010. Ja, deswegen war die Enttäuschung wahrscheinlich erstmal riesig für den Moment. Und erstmal nicht damit gerechnet wurde, dass man ein Jahr später dann den Titel in der Hand hält.
Richtig.
Bei dem Turnier, das man sportlich eigentlich verpasst hätte.
Ja, wir haben auch nach diesem Turnier relativ viel Schelte bekommen, weil wir sehr, wie hat man genannt, farblos gespielt haben. Also
farblos.
Sehr
in weiß,
farblos.
Oder?
Auch mit weißen Trikots.
Ja, siehst du.
Aber es hieß immer, wir haben da keine Kreativität und wir entfalten unsere individuelle Klasse nicht und wir spielen sehr in Rastern und Mustern und das ist so ausrechenbar und aus dem Grund hätten wir aus der Mannschaft nicht viel rausgeholt und uns wurde auch nicht so viel prognostiziert für die Weltmeisterschaft. Aber innerhalb von einem Jahr haben wir es anscheinend ganz gut umgestellt bekommen.
So, also jetzt von farblos kommen wir jetzt wahrscheinlich zu einer Mannschaft. Ich weiß ja wieder nicht, was dein Thema ist. Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die ihr blaues Wunder mal wieder erlebt hat, oder was?
Oh, die ist auch dabei, ja, das stimmt. Nee, es geht einfach darum, dass
Italien meinte ich natürlich.
Ich weiß, dass die Playoffs für mich ein Lichtblick waren, denn die Playoffs haben mir Lust auf die Weltmeisterschaft gemacht, weil alles dabei war. Ist das auch deine These oder nicht?
Ich muss ehrlich gestehen, ich finde das Beispiel Schweden hat gezeigt, also ich freue mich für die Schweden, das ist fein, das ist eine tolle Nation, die haben einen super Kader, die werden der WM gut tun, aber die sind in ihrer Quali-Gruppe Letzter geworden und der Kosovo in dieser Gruppe Zweiter und die haben es gegen die Türkei jetzt nicht geschafft. Die Türkei seit 2002 mal wieder. Das ist auch eine gute Nachricht für viele, die es mit der Türkei halten und das ist auch toll, auch eine Nation, die mit sehr viel Werf Fußball spielt. Aber dieser Modus, darüber muss gesprochen werden. Also dieser Nations League Modus, der dann mit reinspielt.
Genau, da können wir ja aufklären. Also
an der Stelle
Schweden,
erstmal widersprechen.
Genau, also die Schweden sind in ihrer Nations League Gruppe C Gruppensieger geworden und das hieß, dass halt Gruppensieger der Nations League Gruppen, wenn sie sich nicht über ihre eigene WM-Qualifikation qualifizieren, dann in die Playoffs nachrücken. Und Schweden war so ein Kandidat, haben sogar auch in ihrer Qualifikationsgruppe nicht ein einziges Spiel gewonnen und haben jetzt letztendlich dann den Weg zur Weltmeisterschaft geschafft. Aber ich
über
wollte eigentlich
Nations League Pfad dann, genau.
Genau. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass diese gerade auch in Europa die Playoffs, aber natürlich auch darüber hinaus alles hatten. Denn es gab rote Karten, es gab Torwartfehler, es gab herausragende Torwartleistungen, es gab großzügige Schiri-Linien, es gab Verletzungen von Schlüsselspielern, es gab Revanchen, es gab ja letztes Spiel von einer Legende, es war irgendwie so alles an Emotionen drin, die
man
auch bei der WM braucht.
Schauen wir mal, ob wir das alles in der Zeit
sortiert. Nein, das schaffen wir nicht alles, aber deswegen, wir können ja mal nur so durchgehen, was deine Facts sind, die du so mitnehmen willst und dann bringe ich noch ein paar rein, weil ich es so umfangreich fand, aber ich finde, über diese Playoffs muss man sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, liegt der Fokus bei vielen natürlich auf dem dritten Scheitern der Italiener in den Playoffs. Stichwort bei einem Turnier gut sein und davor und dazwischen nichts auf die Reihe kriegen, also in eurem Fall.
Bringt einem zu vier Weltmeistertiteln.
Bringt einen beziehungsweise bringt einen mittendrin in einer Phase oder in einer Dekade des Scheiterns, in zwei Dekaden, wenn man bis 2006 zurückgeht, des Scheiterns bei Weltmeisterschaften mittendrin plötzlich mal einen EM-Titel wie 2021 bei diesem Corona-Turnier. Das muss irgendwie bei den Italienern Zufall gewesen sein. Also das strahlt über vielem, finde ich, oder also überstrahlt eigentlich alles aus europäischer Sicht. Und dann eben dieses schwedische Wunder war es nicht, aber.
Aber wir können ja, bevor wir jetzt mal zu den Schweden gehen, können wir ja noch eine Sache bei den Italienern einmal diskutieren. Darüber haben wir nämlich auch schon geschrieben. Was mit diesem italienischen Torwart, der sogar bei dem angesprochenen Europameistertitel zum Spieler des Turniers gewählt wurde, was der während des Elfmeterschießens gemacht hat.
Das ist ja interessant. Also Gianluigi Donnarumma ist ja einer der wenigen, wenn man ganz ehrlich ist, verbliebenen Superstars in diesem italienischen Team. Also wenn man jetzt mal, klar, Di Marco, Tonali, da kann ich es auch fünf andere nennen, aber so Superstars à la Pirlo, Nesta, Maldini, so, wenn man Buffon, also
ja.
Es ist ja auch kein
Del Piero, wen auch immer.
Del Piero, es ist jetzt kein riesiger Zufall, dass sie es halt sportlich mal wieder nicht geschafft haben und Donnarumma, wie gesagt, jetzt Manchester City, Champions-League-Sieger mit PSG geworden, der gesagt hat, der gar nichts gesagt hat, der den Zettel von dem Torhüter der Bosnier, vom Vasil, der bei St. Pauli Torwart ist, genommen hat und angeblich, es gibt ja verschiedene Darstellungen, aber eigentlich hat man es relativ deutlich gesehen, dass er den Elfmeterzettel im Elfmeterschießen in Senica, also schon beim Auswärtsspiel vor einem frenetischen bosnischen Publikum, ich war auch schon in Senica, als die Deutschen da Nations League gespielt haben, also da geht aber wirklich die Luzi ab, hat einfach den Zettel zerrissen mit den Elfmeterschützen da drauf. Gebracht hat's nichts, weil sie mussten nichts halten. Das haben die italienischen Schützen schon selber gemacht mit Latte und drüber dann.
Ja, vielleicht hatten sie Angst vor dem Publikum und haben gedacht, boah, wenn der Gianluigi die auch noch anheizt, dann schießen wir freiwillig oben drüber und gegen die Latte. Wer weiß. Aber
ja, und vor allem ist Vasilia ein Elfmeter-Killer, ne? Das kommt auch noch dazu.
Er hat sie ja auch schon da gegen Wales gerettet gehabt im Playoff-Halbfinale. Ja, aber dieser Donnarumma, also es tut mir leid, wir haben darüber ja schon gesprochen, auch im Afrika-Finale, Afrika-Cup, da war es ja schon so, dass dem Torhüter immer das Handtuch geklaut wurde und so weiter. Wo ich mich gefragt habe, Leute, was ist denn los mit euch? Warum müsst ihr denn mit solchen Mitteln versuchen, diesen Ausgang des Spiels und jetzt im speziellen Fall Ausgang des Elfmeterschießens zu beeinflussen? Denn wenn sich ein Torhüter Mühe gemacht hat, sich was aufzuschreiben oder von mir aus der Torwarttrainer, also wahrscheinlich hat der Torhüter das sowieso im Kopf und das ist einfach nur ein Akt der Zerstörungswut und des Unfairspielens. Also wir reden immer von Respekt und von Fairness. Meine Güte, lass ihm doch diesen scheiß Zettel und provozier nicht noch ohne Ende.
Ja, das merkt, du bist emotional dabei, Almut.
Ja, mich nervt sowas. Also das ist immer dieser Ausdruck, ja, mit allen Mitteln spielen. Denke ich, ja, mit allen Mitteln, aber die müssen irgendwie auch fair sein. Und das ist ja, also ich laufe auch nicht in die Kabine von der gegnerischen Mannschaft und zerschneide die Fußballschuhe oder zerstöre die Taktiktafel oder, weiß nicht, breche die Türklinke ab, dass sie nach dem Aufwärmen nicht mehr rein können.
Genau, ja, das sind Julian Nagelsmann, der Bundestrainer würde sagen, das eine sind fußballspezifische Aktionen und das andere sind Aktionen neben des Platzes, um im Fall Antonio Rüdiger ihn zu verteidigen für diese eine. Es wird ja immer vom Foul gesprochen, es war ja gar kein Foul. Also das damals, also vor einigen Wochen passierte Knie gegen Kopf Aktion vom Rüdiger, das wurde ja nicht mal als Foul gewertet. Aber da hat er auch gesagt, das eine ist fußballspezifisch, das andere nicht. In dem Fall würde ich sagen, okay, das ist noch so ein Teil vielleicht dieses Psychospielchens. Er hätte sich das ja auch einfach angucken können, hätte es wegen mir irgendwie weglegen, ne, so 2 Meter nach außen legen, aber es zu zerreißen und offenbar gab es dafür ja dann auch Gelb. Bin ich bei dir, das muss nicht sein, das ist unfair und dann finde ich es auch eine Laune des Schicksals oder eine Bestrafung des Schicksals, dass dann halt die eigenen Spieler dann gar nicht erst treffen und der Vasil diesen Zettel eh nicht gebraucht hätte. Ob der jetzt wohl auch in Bosnien ins Museum kommt, wie der Lehmann-Zettel, ist die Frage.
Garantiert.
Das ist jetzt mit Italien los. Ja, keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, wie man da jetzt weiter fortfährt. Ich denke mal, Gattuso wird und das auch tun müssen, seinen Hut nehmen. Er hat ja auch gesagt, wenn man mich jetzt anpiekt, da kommt kein Blut mehr raus, komplett leer.
Und er hat auch gesagt, sie haben es verdient, nicht zur Weltmeisterschaft zu fahren. Das ist ja auch eine starke Aussage von einem italienischen Trainer.
Ich finde es übrigens bei allem berechtigten Hohn, bei der Häme, die vielleicht auch kommt, wobei man sagen muss, die Deutschen sollten sich mal entspannt zurücklehnen, ne? Also 2-mal WM-Vorrunde verpasst, hat Italien auch nach dem Weltmeistertitel.
Ich wollte gerade sagen, wir sind doch auf dem Weg von Italien irgendwie.
Das heißt, im nächsten Mal sind wir auch nicht dabei, wenn wir die Reihe fortsetzen. 2006 Weltmeister, dann 2010, 2014 Vorrunde, 2-mal nicht dabei, jetzt das 3. Mal nicht dabei und wir sind 2014 Weltmeister, 2-mal Vorrunde. Ja, zumindest sind wir als Deutschland mit dabei. Deswegen, also bei allem Hohn, ich bin gespannt, wie sie das jetzt umgesetzt kriegen, weil ich glaube, so eine richtige Revolution haben sie die letzten beiden Male ja auch nicht hingekriegt.
Ja, das stimmt.
Was hat dir denn noch so besonders Spaß gemacht? Du hast gerade von Legenden gesprochen und von Schlüsselspielern. Ich glaube, damit meinst du den Checo selber, der sie dann in der letzten Aktion da aufs Schlüsselbein, der Schlüsselspieler ist aufs Schlüsselbein gefallen.
Ja, er zum einen, also er hat ja auch das Tor sozusagen mit vorbereitet, hat sich da durchgesetzt mit dem Kopfball. Aber Legenden ist ja auch, ne, es war jetzt vermutlich das letzte Nationalmannschaftsspiel dann in einem anderen Spiel von Robert Lewandowski. Da tritt jemand ab.
Polen hat es nicht geschafft, gegen Schweden.
Gegen Schweden. 165 Länderspiele, 89 Tore, ist schon echt gute Quote. Und da tut es einem auch immer so leid, wenn man in so einem Playoff-Spiel jemanden so Großes vielleicht auf der internationalen Länderspielbühne verabschieden muss. Auf der anderen Seite, vor 4 Jahren haben sie es gegen Schweden geschafft.
Time to say goodbye oder so hat er irgendwie abgesetzt, den Post, ne?
Genau. Er hat ja auch jetzt nicht so riesig geglänzt in dem Spiel.
Die Polen waren aber sehr sauer, habe ich gelesen. Man hat ehemalige polnische Schiedsrichter, polnische Portale und Zeitungen skandalös vom Schiedsrichter und vom deutschen VAR-Team, das waren 2 deutsche Videoassistenten, die hätten Dinge übersehen, irgendwelche Freistöße gegeben, die nicht hätten gegeben werden dürfen, die dann zu Toren führten und Elfmeter für Polen. angeblich übersehen. Also die Aufregung war groß. Auch da natürlich Polen nicht bei der WM mit dabei. Gut, gegen Schweden, finde ich, kann man das noch immer verargumentieren, dass man es dann halt auch mal nicht schafft. Aber klar, es fehlen einfach insgesamt. Wir werden gleich noch wahrscheinlich in den nächsten Minuten ein paar anreißen. Du hast ja auch schon über Europa hinaus, ne? Also ein Serhou Guirassy ist nicht dabei, beispielsweise. Also es fehlen ja auch Nationen. Ich glaube, Kamerun beispielsweise ist nicht qualifiziert. Es sind einfach auch 1, 2, 3 klassische WM-Nationen nicht dabei und dadurch auch 2, 3, 4 Topstars, die sich nicht qualifiziert haben für diese WM. Das ist ja dann auch
immer. Und das bei 48 Mannschaften, wo man sich gedacht hat, oh, das wird ja ein leichtes.
Curaçao dabei, Haiti, Panama, aber Italien nicht. Und Polen auch nicht. Und Lewandowski auch nicht. Und Donnarumma auch nicht.
Dänemark auch nicht.
Dänemark auch nicht. Dafür die Tschechen. Das kann doch kein Zufall sein.
Aber der Zufall war ja sogar noch beteiligt in der Verlängerung.
Wie der Zufall das wollte, dass Tschechien sich qualifiziert. Aber ich bin trotzdem, jetzt musst du mal aufzählen, also welche europäischen und nicht-europäischen Lustmacher hast du denn identifiziert bei diesen Playoffs in den vergangenen Tagen?
Also ich war zum einen überrascht, wie Şekir, der türkische Torwart, sich echt rausgemacht hat. Also bei dem Spiel war on top und hat auch gleich in der ersten Halbzeit schon eine herausragende Parade gehabt. Wie wichtig er dann sein kann, weil ich ihn in meiner Erinnerung als nicht immer so positiv spielentscheidend gehabt habe. Und dass er jetzt da einfach so dran beteiligt war. Es war ja auch ein hitziges Spiel, man muss auch sagen, mit Michael Oliver als Schiedsrichter von der Insel, der hat auch einiges laufen lassen. Man hatte teilweise das Gefühl, wenn alle noch aufstehen können und keine Fleischwunde ist, dann lässt er das mal weiterlaufen. Das war, also das hat ja auch zu der Stimmung dann beigetragen. Ja, und das war irgendwie cool zu sehen, dass es so ein richtiger Fight war und auch mit einer sehr guten Torhüterleistung.
Das macht auf jeden Fall Spaß. Es geht ja auch viel um die Torhüter. Olli Baumann, ich glaube, wir haben es schon gesprochen, tolles Interview gegeben den Kollegen der Süddeutschen Zeitung, und hat dann gesagt, das Torhüterspiel verändert sich extrem, auch vor allem bei Standards. Man wird da von mehreren Leuten geblockt. Nagelsmann selber hat auch gesagt, die Standards werden immer wichtiger. Hat ja seinen Standardtrainer, den Mats Buttgereit, liebe Grüße, falls er zuhört, ja mehr oder weniger auch noch weiter spezialisiert und befördert, hat sich mit seinem Ex-Hoffenheimer Co-Trainer Schreuder nochmal jemand an die Seite geholt, damit der Buttgereit wirklich ganz viel Standards, natürlich auch offensiv, aber auch defensiv, sich kümmern kann und sich da noch ein paar Dinge ausdenken. Das heißt, das Torhüterspiel insgesamt findest du bestimmt ganz besonders spannend, ich aber selber auch. Also mich würde auch mal interessieren, was diese WM mit vielen Mannschaften, mit vielen Außenseitern vielleicht hat. Also bei Curaçao müsste ich es ja eigentlich wissen, wobei ich den Kader leider nicht von A bis Z kenne. Shame on me, aber vielleicht gibt es in Haiti oder in Panama eine super Nummer 1, die plötzlich so einem Außenseiter mal 3, 4, 5 Punkte rettet, wodurch die dann vielleicht 1, 2 Runden weiterkommen.
Ja, man weiß nie. Also ich habe auch schon mal ein bisschen in Kap Verde reingeguckt und dachte so, das ist Torwart, der von hinten absolut in jeder Situation rauszockt, hat mich schon beeindruckt und ich fand es sehr cool. Aber noch ein anderes, was so Lust gemacht hat, als man auch dann Tschechien-Dänemark geguckt hat, da ist ja in der dritten Minute schon das erste Tor gefallen. Und von Suč, also das war ein Traumtor, wo du schon sagtest, bam, so ist es gestartet. Jeder hat erwartet irgendwie, dass Dänemark vielleicht dieses Spiel macht. Und da haben die Tschechen direkt angeklopft und gesagt, übrigens, wir wollen auch zur WM. Und nachher haben sie es dann auch geschafft, obwohl es auch wieder so emotional ein Auf und Ab war. Denn das Gegentor, was dann passiert, da muss man ja auch den Ex-Leverkusener Kova als Torwart, den darf man nicht ganz rausnehmen. Aber nachher ist er derjenige, der dann auch im Elfmeterschießen wieder einen hält.
Ja, das ist es halt als Torhüter oder Torhüterin. Wir erinnern uns alle auch an die Frauen-EM. Ne? Deine Freundin, weiß ich nicht, vielleicht zu viel gesagt, aber ehemalige Kollegin Ann-Kathrin Berger, die mehrfach überragend hält, die in diesem Jahrtausendparade da gegen Frankreich macht und dann im Spanien-Spiel halt auch die tragische Heldin ist. So kann man auch innerhalb eines Spiels bei einem Turnier, bei Playoffs, bei entscheidenden Spielen erst in die eine und dann vielleicht in die andere Richtung mitentscheiden. Ne?
Ja, definitiv. Und was mich auch wieder mal noch gecatcht hat, war, wir hatten zwar schon Schweden-Polen angesprochen, aber auch dieses Tor in der 88. Minute von Gyökeres. Da wusstest du irgendwie, dass das Schicksal will, dass dieser Ball reingeht. Denn es ist erst ein geblockter Schuss, danach ist es eine super Parade von Grabara, dann geht das Ding an den Pfosten und irgendwie fällt ihm das Ding vor die Füße und er macht ihn dann rein. Und das ist krass. Es ist jetzt schon eigentlich dreimal aus Fansicht so gewesen, das wird kein Tor. Und dann ist es doch ein Tor geworden. Und es ist auch gerade er, der ja als Superstar gilt, hochgelobt ist, der dann auch schon im Playoff-Halbfinale 3 Buden gemacht hat und eigentlich auch gar kein gutes Spiel macht. Und dann passiert aus so einer Situation wieder das entscheidende 3-2.
Der ja, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen sein eigenes Lied bei Arsenal hatte. Müsst ihr euch mal die da zuhören und du die auch mal anhören. Ich glaube, es war 3-4 Wochen her, da hatte er ja schon seinen Fangesang. Ich meine, die Engländer, die Fans sind ja relativ schnell.
Schnell
dabei.
Im Dichten.
Schnell im Dichten, ja. Schnell dicht sind die auch oft
das,
auf den
das
Rängen. Also es ist meistens beides. Und dann haben sie da gute Ideen. Und das, ich erinnere es leider nicht mehr, wie es geht. Ich höre es mir irgendwann nochmal an. Aber interessant, auch viele Ex- oder aktuelle Bundesliga-Torhüter. Kova, damals Leverkusen, jetzt Eindhoven. Grabara, Basel. Also, aber dabei nicht mit dabei. Jetzt habe ich doch nochmal ganz kurz nebenbei doch einmal geschaut, um das nochmal zu konkretisieren. Osimhen, Lookman, Nigeria nicht dabei. Kamerun habe ich eben schon gesagt. Ungarn, Joboschlei nicht mit dabei. Oblak, Top-Torhüter. Zeschko, Slowenien. Ja, okay, die hat man vielleicht nicht auf dem Schirm. Georgien, Mamardashvili, Liverpool, Kvaratskhelia, PSG nicht mit dabei. Obwohl überragende Kicker mit dabei und jetzt auch nicht die absoluten Top-Nationen vielleicht, aber welche, die unter anderem bei so einer EM sich auch schon mal in die Herzen auch der internationalen Fans gespielt haben. Und dann eben Lewandowski, ja, mal gucken. Ein anderer Superstar darf sich's, glaube ich, aber aussuchen, ob er bei der WM dabei ist. Hat gar nichts mit den Playoffs zu tun, aber Messi.
Ja, die Entscheidung steht noch aus, ne? Er hat sich noch nicht committed, ob er dabei ist.
Ja, das ist so. Aber Scaloni hat, glaube ich, der Nationaltrainer gesagt, ja, wir hoffen doch sehr, dass es so kommt. Die haben jetzt 5-0 gegen Sambia gewonnen. Messi hat geweint. War wohl das letzte Länderspiel auf argentinischem Boden, ehe dann die WM kommt. Und danach wäre dann wirklich Feierabend. Also es gibt auch Stars, die vielleicht dabei sind, vielleicht nicht dabei sind, vielleicht zum letzten Mal dabei sind. Also Modric über 40, Ronaldo, Messi, die ganzen Oldies. Alle mit am Start, aber der Lewandowski halt nicht.
Und man kann ja dann auch nochmal, also die letzte Geschichte, die wir noch haben, ist ja dann auch der Irak, der es ja letztendlich auch geschafft hat. Natürlich kann man politisch auch nochmal denken, was los ist oder nicht los ist, aber auch mit deren Geschichte, die mussten ja, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie über China fliegen, damit sie aus diesem Nahen Osten rauskommen. Schon mal total schwierige Anreise, weil sie eigentlich rüber Richtung Mexiko mussten. Also erstmal andersrum, als man vielleicht eigentlich fliegen sollte. Und nachher haben sie sich auch gegen Bolivien dann noch durchgesetzt und sind jetzt bei der WM mit dabei. Und auch mit einigen schönen Freistößen, die dabei waren und ja, mit einigen Spielzügen.
Genau, das ist zum einen mal eine ganz ein schöner Umstand, dass wir jetzt uns über Vorfreude unterhalten, die wir mal getrennt vom politischen, ne, wie als.
Das meine ich, wir haben ja vorher schon mal nicht so viel Lust gemacht auf die WM und jetzt wollte ich damit mal darstellen, dass die sportliche Leistung mich wieder etwas euphorisiert hat.
Ja, genau. Da haben auch Deutsche in Qualifikationsspielen, Testspielen und nicht Playoff-Spielen ihren Teil dazu beigetragen mit Traumtoren. Ich erinnere an Florian Wirtz gegen die Schweiz.
Korrekt.
Auch da kurze Ecke, Flanke, Kopfball, Tah, das war schon mal nett. Der Pass auf Gnabry war nett. Der Sensationsschuss ins lange Eck oben rein war auch sehr nett. Das vierte Tor, das 4-3, was er dann schießt, sieht aus wie so eine Torschussübung in der Kreisliga. Also kann den kurz antippen und legt den dann oben rein. Keine Chance für einen Torhüter aus 14 Metern. Legt er dann perfekt oben rein. Also auch die Deutschen haben zumindest, wenn wir jetzt über Tore sprechen und mal das vieles andere außen vor lassen, auch doch Lust gemacht, rein sportlich. Es kann spektakulär werden. Spektakulär gut und spektakulär schlecht, hat der Kollege Hendrik Buchesheißer ich nach dem Schweizspiel getitelt.
Ja, genau so ist es. Aber solange es spektakulär wird, ist es oftmals für das Gros der Fans sehr gut.
Absolut. Und ein Punkt vielleicht, wir haben ja politisch über die WM gesprochen, jetzt haben wir das ausgeklammert aus guten Gründen, weil wir über die sportlichen Leistungen sprechen wollten. Wir haben aber in der letzten Folge auch über das Outing von Christian Dobrik gesprochen, auch ein sehr gesellschaftspolitisch tragendes Thema. Und da wollte ich noch ganz kurz einmal nur nachtragen und deswegen spielen wir gleich die 45-50 Sekunden nochmal ein bei der Pressekonferenz vom Frauenbundestrainer Christian Wück, der auf meine Frage hin noch einmal Stellung bezogen hat auf die Frage, was denn im Frauenfußball vielleicht anders läuft.
Herr Wirk, es gab ein Thema, das in der Fußballbranche relativ groß war in den letzten Tagen. Das war das Outing von Christian Dobrik, dem Trainer von der U19 des FC St. Pauli. Ihr Bundestrainerkollege Julian Nagelsmann hat gesagt, er findet, es ist etwas Normales und in der Gesellschaft verankert, im Fußball dauert es aber noch. Sie haben sehr lange im DFB Jugendmannschaften Männer trainiert, sind jetzt im Frauenfußball. Was sagen Sie zu den Reaktionen, die auch gefolgt sind? Viel Zuspruch, die der St. Pauli-Trainer bekommen hat und was wünschen Sie sich vielleicht an der Stelle?
Ja, auch da müssen vielleicht die Männer ein bisschen mehr von den Frauen lernen. Ich glaube, bei den Frauen ist es ganz normal. Bei den Männern ist es jetzt so, dass mit das erste Mal, dass so etwas passiert. Und von daher, vom Anfang ist es immer schwer. Vielleicht wird es bei uns generell im Fußball irgendwann mal normal werden.
So, Almut, und jetzt kannst du sagen, habe ich dir doch eh schon gesagt, beziehungsweise sind quasi die Worte, die aus deinem Mund, ich glaube nicht im Podcast, aber die vielleicht sogar fast so ähnlich auch mal im Podcast, aber auf jeden Fall immer in Zwiegesprächen bei uns so vorkam, dass du nämlich, ja, gesagt hast, da können mal die Männer von den, da sollten die Männer dringend mal von den Frauen lernen. Stichwort Einladungen bei Weihnachtsfeiern und ähnliches, ne?
Ja, einfach eine kleine Scheibe von abschneiden wäre doch gut. Wäre vielleicht für alle gut. Also, dann sehen wir vielleicht noch mehr sportliche Höchstleistung. Das haben wir ja schon thematisiert, dass wenn man sich nicht verstecken muss, man auch mehr Zeit hat, sich auf das Fußballerische zu konzentrieren.
Absolut. Das haben wir heute in der Folge auf jeden Fall getan. Und es war mir nochmal ein Anliegen, weil ich das Thema von dir toll fand, weil das ja auch immer wieder jetzt auch von Julian Nagelsmann und Co. nochmal angesprochen wurde. Deswegen nochmal der Einwurf an der Stelle. Ich glaube, da kann man nicht oft genug drüber sprechen und das nochmal als Abbinder sozusagen unserer letzten Podcast-Folge von der Vorwoche. So, und dann kommt noch ein Schmerzthema. Länderspielwoche und die Hot Takes. Eigentlich kein Schmerzthema, aber...
Ja, hättest du dich mal nicht an den Deutschen beteiligt, sondern nur dein Hot-Take genommen, die Italiener fahren nicht zur WM, dann hättest du jetzt einen Punkt.
Aber das war ja so klar, dass das passiert.
Ja, wer das letzte Mal gegen Nordmazedonien verkackte, verkackt das dann jetzt auch, meinst du?
Keine Ahnung. Also, ich habe ja gesagt, die Deutschen, glaube ich, kriegen kein Gegentor, ne?
Richtig, du hast gesagt, weiße Weste für die Deutschen.
Ach, wie kam ich auf die Idee eigentlich? Weiß gegen Ghana ein, aber dann drei gegen die Schweiz, na gut. Sei es drum, einen halben Punkt gibt's nicht. Ich hätte auch einfach sagen können, die Deutschen gewinnen beides, während Italien es mal wieder nicht schafft. Das hättest du mir wahrscheinlich auch abgenommen.
Das hätte ich dir auch abgenommen, klar.
Hätte Fahrradkette. So, und bei dir war auch Länderspielversagen angesagt.
Ja, das war auch im Schweizspiel schon vorbei. Ich habe gesagt, die Schweiz schießt nur ein Tor, haben dann doch noch ein paar mehr hingelegt. Deswegen, ja, und ich habe dann noch gesagt, dass die Albanier das in Polen schaffen, weiterzukommen. Aber die Polen haben gegen Schweden gespielt, von daher.
Wissen wir auch, das hat nicht geklappt. So, und dann gibt's die nächste Runde nach der Länderspielpause. Und ich höre mir gern deinen Tipp an.
Also da ich jetzt gelesen habe, dass Harry Kane sich verletzt hat, der Ober-Elfmeter-Mensch der Bundesliga, habe ich mir gedacht, es gibt an dem Spieltag 5 oder 6 Elfmeter und es wird einer verschossen.
5 oder 6? Also 5 bis 6?
5 bis 6 Elfmeter und einer wird verschossen.
Okay. Das, ich mag das, du bist immer konkreter. Ja. Aber wie gesagt, mit den gelben Karten warst du ja schon relativ nah dran. Ich gehe mal in den Tabellenkeller, sehe die drei, die jetzt da unten stehen. St. Pauli, Wolfsburg und Heidenheim. Heidenheim spielt in Gladbach, St. Pauli bei Union, Wolfsburg in Leverkusen. Und ich sage, alle drei, die da unten auf den aktuellen Abstiegs- oder Relegationsrängen spielen und auswärts spielen, keiner der drei verliert.
Alle Punkten.
Alle Punkten. Mindestens einfach, wenn nicht dreifach.
Mhm, schön.
Dann haben wir es doch. Hat Spaß gemacht, nicht nur die Woche zu verfolgen, die Deutschen zu verfolgen. Wir hätten auch ganz viel über Undav und Nagelsmann und
alles.
Deutsche Hoffnung sprechen können.
Aber über sowas habe ich ja schon im Doppelpass gesprochen. Das muss ja nicht schon wieder sein.
Genau, Almut. Dann, das hat mir sehr viel Freude bereitet, dir da auch mal zuzugucken mit der einen oder anderen These. Hat mich dann bei der Länderspielwoche dann danach übrigens auch erreicht.
Begleitet.
Ja. Das, was denn da hier die Almut Schuld wieder erzählt hat. Und
dabei hat sie ja viele Sachen schon vorher im Podcast erzählt. Hätten die Leute hier zugehört, wäre das nichts Neues gewesen.
Fleißige Podcast-Hörer hätten es gewusst. Und deswegen die Empfehlung, einschalten. Und an der Stelle nutze ich einmal ganz kurz den letzten Satz oder den vorletzten vielleicht, um einmal dem Björn Gies liebe Grüße auszurichten und vielen Dank zu sagen. Das ist nämlich unser Cutter, der immer sehr fleißig ist und unsere kleineren, manchmal größeren, manchmal gar keine Aussetzer und Gedankensprünge und was auch immer, technischen Probleme auszumerzen. Danke Björn, das sei mal nach 84 Folgen, das ist ein bisschen später eingestiegen, aber sei auch mal gesagt.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle und Roman, wir haben noch gar keine Aussetzer.
Nee, die Italiener haben Aussetzer manchmal.
Sehr schön, dann euch wieder ein
schönes Bundesliga-Wochenende.
Genau, guten Start in die Bundesliga nach der Länderspielpause und vor allem schöne Ostern euch allen. Wir hören uns dann danach wieder.
Es ist Ostern und nicht mal Italien wird auferstehen in diesem Sinne.
Eieieiei, da muss dann noch ein kleiner Scherz am Rande kommen. Selbst Jesus vermag das nicht.
Also. Und dabei, ihr wisst, das ist doch so irgendwas mit Rom oder wie. Naja, also in diesem Sinne.
Also, gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.